Willkommen zu einer neuen Folge von Bock auf Business, dem Podcast von Unternehmer für Unternehmer. Heute habe ich jemanden zu Gast, der für viele mittelständische Unternehmen zum echten Wegweiser geworden ist. Besonders dann, wenn es um die Themen digitale Sicherheit, IT-Strategie und den praxisnahen Weg in die Digitalisierung geht. Mein heutiger Gast ist Peter Dittmar, CEO und CTO der Macro Factory, seit 30 Jahren im Herzen der IT-Welt, ein Mann mit enormer Erfahrung, einer klaren Haltung und einer Mission, den deutschen Mittelstand sicher, effizient und zukunftsbereit durch die digitale Transformation zu führen. Peter hat unzählige Digitalisierungsprojekte im Bankenumfeld und im Mittelstand verantwortet, ist Senator der Wirtschaft, Teil der Mission Top 5 und engagiert sich dafür, die digitale Zukunft unserer Wirtschaft aktiv mitzugestalten. Und was ich besonders schätze, er spricht nicht in Buzzwords. Er bricht komplexe IT- und Sicherheitsfragen so runter, dass jeder Unternehmer sofort erkennt, was ist relevant, was ist Risiko, was braucht Fokus und was ist nur Lärm. Wir sprechen heute darüber, warum digitale Sicherheit kein IT-Thema ist, sondern ein elementarer Teil der Unternehmensführung. Was KMUs jetzt wirklich priorisieren müssen, um handlungsfähig zu bleiben. Und wie man als Unternehmer eine digitale Infrastruktur aufbaut, die nicht morgen schon wieder veraltet ist. Ich verspreche dir, das wird eine Folge, die Klarheit schafft und die dir zeigt, wie du deine IT nicht nur sicherer, sondern auch strategisch wertvoller machen kannst. Ich freue mich riesig, dass er heute hier ist. Willkommen bei Bock auf Business, willkommen im Podcast. Hallo lieber Peter Dittmar.
Hallo lieber Dirk, wie geht's dir?
Mir geht's gut. Ich hoffe, dir geht's auch gut.
Ja, ich kann nicht klagen. Alles wunderbar.
Ja, Peter, wir haben hier heute ein ganz, ganz heißes Thema. Dennoch mal vorneweg. Immer eine relativ traurige Einstiegsfrage. Stell dir mal vor, du bist morgen nicht mehr da. Was erzählen denn die Leute über dich?
Ich hoffe nur Gutes. Also ich weiß es nicht, was die dann sagen werden. Aber ich denke mal, es wird den einen oder anderen geben, der sich positiv an mich erinnert, wenn ich morgen nicht mehr da wäre.
Da bin ich mir ganz sicher. Peter, lass uns mal direkt einsteigen. Das Thema ist ja so riesengroß. Und wenn ich schon die Berichte letztes Jahr höre bei größeren Unternehmen, wie viel Geld dort auf der Strecke liegen bleibt, wie viel durch Produktionsausfälle verloren wurde und so weiter. Sag uns mal ganz kurz so ein kleines Wrap-up über den aktuellen Stand der Dinge. Wie ist es momentan im Kontext der Cybersecurity im deutschen Mittelstand oder kleinen Mittelstand?
Ja gut, ich hatte das Vergnügen, letzte Woche in Wien einen Vortrag zu halten und hatte mich aufgrund dessen schon mal darauf vorbereitet und habe mir mal versucht, die neuesten Zahlen zu holen, weil man sieht ja immer in den Jahren, dass die Bedrohungslage ansteigt und das ist tatsächlich auch so nachweisbar. Ich hole mir die Zahlen immer von der ENISA, das ist die European Union Agency for Cybersecurity. Und da habe ich einen Zugang und da habe ich die Zahlen jetzt schon mal für gesamt 25 bekommen. Also was ist der Unterschied zum Jahr 2024? Also die schlechte Nachricht ist, die Bedrohungslage oder die Angriffshäufigkeit hat um 25% zugenommen fast. Das ist schon mal sehr bedrohlich, weil ein weiterer Punkt, der sehr wichtig ist, Europa verzeichnet das höchste Wachstum in aller Weltregionen, was Cyberangriffe angeht. Und da sind wir natürlich ganz mit vorne dabei, da die durchschnittliche Zahl der wöchentlichen Angriffe auf europäische Unternehmen im Vergleich zum Jahr davor um etwa 9-10% gestiegen ist. Und das lässt sich nachweisen. Und was auch ein ganz schlimmer Wert ist, finde ich, also die gesamte deutsche Industrie, die ja auch stark mittelständisch geprägt ist, hat im letzten Jahr, also im Jahr 2025, erstmals über 200 Milliarden Euro Schäden zu verzeichnen durch Cyberangriffe und Cyberattacken. Und das finde ich also schon einen ordentlichen Wert. Ja.
Wir haben ja ganz kurz im Vorgespräch angekündigt, gesagt, wir wollen ja heute wirklich so ein Stück weit mal dieses Thema für die breite Masse machen. Also vielleicht kannst du auch mal ganz kurz aus deiner Sicht, mit deiner Erfahrung sagen, dass diese oder aufzeigen, wie dieses ganze Thema Cybersecurity heute, also nicht nur für einen Mittelständler, weiß nicht, 100 Mitarbeiter plus, sondern auch für ein Unternehmen Größe 5, 10 Mitarbeiter, oder muss ja gar nicht mal auf der Mitarbeitergröße sein, wirklich eine existenzielle Bedrohung ist. Gib uns da mal mit, wer da aktuell vielleicht so angegriffen wird und was da die Folgen aktuell auch sind, also so mal aus der Praxis heraus.
Ja, also was ein ganz wesentlicher Faktor ist, natürlich IT-Security oder Cyber-Security besteht natürlich aus technischen Komponenten und Software, mit der man sein Unternehmen schützen kann und auch die Systeme schützen kann. Das ist aber nur ein Drittel dessen, was eigentlich notwendig ist, um sich sinnvoll gegen sowas zu erwehren oder zumindest den Schaden, wenn sowas passiert, möglichst gering zu halten. Das andere Drittel sind organisatorische Themen, wo man sagt, habe ich denn einen Notfallplan, weiß ich, was ich tun muss, wenn es passiert, weil es ist keiner davor gefeit, dass es nicht passiert. Und wenn er noch so feine Vorgaben trifft. Ein weiterer Punkt ist, dass ich natürlich die Kolleginnen und Kollegen, die in meinem Unternehmen arbeiten, inklusive mir selber, regelmäßig schule, was die aktuellen Cyberbedrohungen sind, weil die Angriffsvektoren, also ist jetzt ein Fachbegriff, wo kommt der Angriff her, was gibt's für Angriffe, die ändern sich auch jedes Mal ein bisschen. Also das heißt, wir haben gerade, wenn man jetzt nochmal zurückgreift auf das Jahr 2024, 2025, die Veränderungen, die da stattgefunden haben, die aktuellen Angriffsvektoren haben sich teilweise stark geändert. Da spielt vor allen Dingen KI-optimiertes Phishing und Social Engineering eine große Rolle. Also Social Engineering ist, wenn jemand am Telefon ist und sagt, ich bin jetzt von der Firma XY, wir warten auf ihre Systeme. Mhm. Ich bräuchte bitte ein Kennwort oder einen Zugang, um diese Wartung durchführen zu können, bis hin zu den verrücktesten weitergehenden Themen, ohne das jetzt alles im Detail aufzuzählen. Was auch ein ganz wesentlicher Punkt ist, das ist am zweithäufigsten der Fall, das sind 21% etwa Ausnutzung von Software-Schwachstellen. Das heißt, dass viele Mittelstandsunternehmen oder kleine und Mittelstandsunternehmen, das kann man natürlich nicht generalisieren, aber es ist unsere Erfahrung, oftmals die Software nicht auf dem aktuellsten Stand hält, was die Sicherheitsfixes angeht. Viele Systeme sind veraltet, viele Systeme sind schlecht konfiguriert, viele Systeme sind auf Angriffe empfindlich und deswegen sind da Maßnahmen zu ergreifen, die natürlich auch von rein technischer Natur her unbedingt notwendig sind, um die Systeme auf dem aktuellen Level zu halten. Und das ist gerade bei kleineren Unternehmen meistens nicht im Fokus und natürlich auch bedingt dadurch, dass die Leute, die sich mit dem Thema beschäftigen in diesen Unternehmen, oftmals nicht ausreichend ausgebildet sind und manchmal auch keine Zeit dafür haben, weil sie auch andere Aufgaben erfüllen oder nur wenig Zeit dafür haben. Und deswegen gerade kleine und mittelständische Unternehmen natürlich schon schon fast im Fokus der Angriffe stehen. Also ja, das ist so mal das Ganze runtergebrochen. Und die Schäden, die entstehen, das geht von ganz einfach mit, das kann man in 1 bis 2 Tagen wieder fixen, bis hin zu Kunden, die wir hatten, wo die Leute, die Angriffe gefahren haben, schon 8 Monate im Unternehmen drin waren und dann quasi zu einem speziellen Tag das Unternehmen auf Knopfdruck abgeschaltet haben. Und zwar im wahrsten Sinne des Wortes abgeschaltet. Also da hatte die Telefonanlage, ging nicht mehr. Keinerlei Kommunikation war mehr möglich. Und das hat dann in Summe dann fast 9 Monate gedauert, um das alles wieder auf die Spur zu bringen. Und da sind also auch in unserem Kundenumfeld Kunden, die wären fast in die Insolvenz gegangen wegen solcher Ereignisse. Und da hilft es dann auch nicht, dass ich sage, ich habe ein Backup, weil wenn die 8 Monaten drin sind, dann müsste ich also 8 Monate zurückspringen. Also man hat dort durchaus krasse Sachen erlebt und die verrücktesten Dinge erlebt. Also bis hin zu, dass dann ein halbes Jahr später, nachdem wir gerichtet waren, auf der Niederlassung in den USA, ein Kühlschrank ans wieder ans Netz angeschlossen wurde, der netzwerkfähig ist. Und das war ein Linux, was da drauf ist. Und da war quasi dieses Ding, also was das Problem verursacht hat, in diesem Kühlschrank noch drin sozusagen. Es hat, man konnte es beseitigen, weil wir hatten ja die passenden Maßnahmen dann ergriffen. Aber das habe ich so dann auch noch nie gehört, dass ein Kühlschrank von einem Computervirus befallen ist. Ja, das war verrückt.
Boah, irre. Ich weiß gar nicht, wo ich jetzt anfangen soll zu fragen. Vielleicht mal ganz vorne. Was ist denn der Hauptgrund aktuell, weswegen diese Angriffe in der Form gefahren werden? Und vor allem, ich hätte das nicht erwartet, dass der kleine und mittelständische Unternehmer momentan da auch so sehr in der quasi im Visier ist. Woran liegt das? Ist das bekannt?
Also wenn man sich mit dem Thema befasst, ja, es ist bekannt. Es wird aber von vielen, ja, ich sag mal, nicht mit der Aufmerksamkeit bedacht, mit der man es eigentlich tun müsste, weil es ja ein unangenehmes Thema ist. Also ich muss mich ja um was kümmern, was noch nicht eingetreten ist. Und ich hoffe die ganze Zeit, dass es hoffentlich nicht eintritt. Aber das ist die falsche Herangehensweise. Man sollte sich schon in gewissem Umfang wappnen und auch mit dem Thema befassen, weil die Schäden sind erheblich, die entstehen. Also gut, die klassischen Attacken, die in die Erpressung reinlaufen, das sind Ransomware und Double Extortion Attacks oder auch mehrschichtige Attacken, wo entweder damit gedroht wird, man kriegt seine Systeme nicht wieder hoch, wenn man nicht das Lösegeld bezahlt dafür, dass man den Entschlüsselungskey bekommt. Oder es wird damit gedroht, dass Daten, die also Kundendaten oder auch Lieferantendaten, die man in seinen Systemen hat, im Internet veröffentlicht werden. Und es ist natürlich auch so, dass das, wenn das publik gemacht wird, großflächig, natürlich gerade das Vertrauen bei Kunden, bei Lieferanten und auch bei eigenen Mitarbeitenden absinkt und auch natürlich das Image nach unten geht. Und die Schäden, die durch solche Sachen entstehen, die sind also nicht nur rein technischer Natur, sondern eben auch im Bereich der Kunden, Lieferanten und des Images des Unternehmens, was davon betroffen ist, verankert. Und es ist also schon eine erhebliche, ja, ich sag mal, Problematik, die dadurch entsteht, die auch für viele Unternehmer dann äußerst unangenehm ist, wenn sowas passiert ist, weil natürlich auch die Lieferanten als auch die Kunden vor allen Dingen natürlich das Vertrauen verlieren. Also könnte ja sein, dass wenn die mit uns zusammenarbeiten und heute arbeiten halt nun mal alle digital miteinander zusammen, also jedenfalls weitestgehend, dass sie das Zeug, was sie dabei sich irgendwo in den Systemen haben, bei uns dann auch noch eventuell einschleifen. Da spricht man dann von sogenannten Supply Chain Angriffen, ja, Lieferkettenangriffen. Mhm. Auch die passieren. Das ist auch nochmal eine interessante Option, weil da sind natürlich einmal die IT-Dienstleister mit gemeint, die Dienstleistungen erbringen für diese Unternehmen. Das sind Softwarehersteller gemeint, die Software in die Unternehmen reinbringen. Und wenn da in dieser Software oder in der Handlungsweise des Dienstleisters Fehler passieren, die können natürlich solche Angriffe auch in die Unternehmen hineintragen, die eigentlich von denen geserviced werden.
Ja, oh, krass. Also wenn ich mir überlege, du hast vorher einen ganz, ganz spannenden Satz gesagt, du musst dich um Dinge kümmern, die noch nicht da sind. Ich kenne ja so ein Stück weit aus meiner Arbeit, ja. Ich sage ja auch immer, Mensch, guck mal lieber Unternehmer, dass die Firma nicht von dir abhängt oder abhängig ist und dass das natürlich ein großes latentes Risiko ist. Es passt das Thema Cybersecurity und diese ganze Risikoabsicherung ja da heute ja auch perfekt mit rein. Ja, ist jetzt ätzend, dass ich es tun muss, aber unbedingt notwendig, wie im Falle eines Unfalls meinerseits. Vielleicht kannst du uns einfach mal sagen, was müsste denn auf diese Risiko-Checkliste jetzt aktuell mit drauf für den Unternehmer, der im Falle der Fälle angegriffen wird oder irgendeiner voll ein Problem hat mit seiner IT?
Also was ein ganz wesentlicher Punkt ist, ist, dass die Geschäftsleitung der jeweiligen Unternehmen das mit dem Fokus hat. Das ist oftmals in unserer Praxis, ich habe jetzt über 3 Jahrzehnte Praxis, immer mal also gerade auch in den letzten Jahren nicht unbedingt der Fall. Viele sagen, naja, wir haben ja ein IT-Department, also eine IT-Abteilung, da sitzt ein IT-Leiter oder eine IT-Leiterin und Fachpersonal, die haben das eigentlich im Griff oder sollten das im Griff haben. Damit beschäftige ich mich nicht, das ist nicht mein Beritt. Die kommen zwar immer an und wollen irgendwelche Budgets von mir haben für bestimmte Dinge, die wir brauchen, oder ich habe auch mal eine Idee, die bringe ich da ein. Das sollen die doch bitte umsetzen und das möglichst günstig, in Anführungszeichen. Da passiert es oft, dass dieses Bewusstsein, dass eigentlich die Geschäftsleitung auch dafür verantwortlich ist, dass das richtig gemacht wird und auch entsprechende Überwachungspflichten und auch entsprechende Auditierungsschritte gehen muss, um zu überprüfen, ob das, was die da machen, auch gemacht wird und eben auch entsprechend das umgesetzt wurde. Und das kann ich nicht nur einmal machen, das muss ich eigentlich regelmäßig tun. Also die Unternehmen, die von der NIS 2 betroffen sind, in Anführungszeichen in Deutschland, das werden jetzt dann etwas mehr als 30.000 Mittelstandsunternehmen sein, die müssen das zwingend so machen. Ja.
Wie groß sind die Firmen? Ab wann hast du diese, in Anführungsstrichen, Verpflichtungen? Also zumindest
auch. Das hängt davon ab, was die machen. Also das ist ja, geht ja in den Bereich der kritischen Infrastruktur. Kritis, im Prinzip Kritis gibt es ja schon lange. Dass große Unternehmen wie Energieversorger, Stadtverwaltungen, Krankenhäuser darunter fallen. Das hat man jetzt nochmal neu gefasst in der EU-Richtlinie, die also Ländergesetz werden sollte und auch geworden ist. Jetzt ab dem 6.12. letzten Jahres haben wir das bei uns. Und da ist es eben so, dass die Risikomanagementpflichten, die dort drin stehen, viel, viel größer sind. Da wird also große drauf abgehoben, bis hin, wenn die Unternehmer das falsch machen oder nicht tun, dass da empfindliche Strafen drohen, die also entweder 2% des Jahresumsatzes oder 2 Millionen Euro. Und ab wann gilt das? Ab Unternehmen, die mehr als 50 Mitarbeitende haben und mehr als 10 Millionen Euro Umsatz. Und das sind dann doch schon diverse, die darunter fallen, wenn sie in diesen Segmenten arbeiten. Was ganz wichtig ist, viele denken auch, da sind wir nicht von betroffen. Wenn sie aber an Unternehmen liefern, die davon betroffen sind, dann sind sie Teil der Lieferkette. Und dann strahlt das auch auf sie zurück. Dessen sind sich viele nicht bewusst. Bei den Großen passiert das dann, dass die tatsächlich sagen, ja, macht ihr das denn alles? Und wenn ihr das nicht macht, dann seid ihr auch nicht mehr unsere Lieferanten. Also man sollte da schon einen gewissen Fokus darauf halten, zumal jetzt auch die Umsetzung relativ schnell geschieht. Das BSI hat seit 3 Wochen ein Meldeportal online, wo dann hinten dran Elster hängt, wenn man sich da einträgt. Und jedes Unternehmen hat ja eine entsprechende Steuernummer. Die ist dann dazu hinterlegen und wenn es dann da halt zu Problemen kommt, dann passiert das ganz schnell, dass dann auch das BSI sagt, das habt ihr falsch gemacht, und dann tut das Finanzamt dann gleich munter abbuchen. Ja. Also das geht dann relativ flott.
Ja, Wahnsinn. Mir vorstelle, mein Unternehmen, 70 Mitarbeiter, aber auch nicht 7,5 Millionen Euro Umsatz. Und wir hatten Kunden natürlich wie einfach Discounter, mal eingenommen, wir hätten damals nicht liefern können, das wären ja Riesenschäden gewesen. Also da wird ja wahrscheinlich keiner unserer Kunden gesagt haben, ja mein Gott, du Armer, du hast jetzt einen Angriff gehabt, da habe ich vollstes Verständnis für. Vielleicht mal, also ich erinnere mich böse zurück an diesen Moment, nicht wegen Cybersecurity, sondern nicht pünktlich liefern zu können. Kannst du, Peter, aktuell einschätzen, das ist jetzt mal mein Fall gewesen, aber da gibt es ja ganz andere Fälle, das kann ja den Handwerksbetrieb, auch den kleinen mittelständischen betreffen, aber auch natürlich andere Unternehmen, Agenturen, Dienstleister und so weiter. Wie viele Tage ist denn der typisch deutsche kleine mittelständische Unternehmer überhaupt in der Lage, ohne Produktion beziehungsweise zu überleben? Gibt es da auch Analysen und ich werde die Frage die nächste drauf aufbauen. Jetzt warte ich erst mal, was du sagst.
Naja, so ist es jetzt nicht so, dass ich irgendwelche Statistiken hätte, wo ganz genau drinsteht, wie, wo, wer und was, weil das hängt natürlich im Wesentlichen ganz stark da auch von ab, in welcher wirtschaftlichen Situation sich das jeweilige Unternehmen befindet. Da gibt es welche, die haben ein ganz dickes Polster. Und es gibt welche, die haben gar kein Polster oder nur ein ganz dünnes Polster. Und jetzt, wenn man jetzt 5 Jahre lang mal zurückrechnet, wie die deutsche Wirtschaft sich im Mittelstand entwickelt hat, würde ich mal behaupten, dass die Polster zumindest in Teilen abgeschmolzen sind. Und viel Geld durch Corona, durch viele andere Themen, die passiert sind, jetzt weniger geworden ist. Ich meine, da muss ich mein eigenes Unternehmen, darf ich da nicht ausnehmen. Da ist es auch so, dass wir natürlich jetzt nicht mehr so üppig operieren, wie das noch vor vielleicht 5 Jahren gewesen ist, weil einfach der Mittelstand sehr, sehr genau aufs Geld schaut und dementsprechend auch weniger für so Sachen ausgibt, was eigentlich ein Fehler ist, aber nachvollziehbar aus der wirtschaftlichen Situation heraus. Und insofern sage ich mal, wir haben Fälle erlebt, wo durch auch, ich würde mal nicht sagen wirtschaftliche Schieflagen, aber zumindest mal angespannte Situationen, so ein Cyberangriff einem das Knick brechen kann, weil man dann einfach nicht lieferfähig ist. Die Banken auch mittlerweile da sehr vorsichtig geworden sind. Viele sagen, oh ja, ich habe ja Backup und ich habe eine Cyberversicherung. Also ich will jetzt, erstens mal kriegt man so eine Cyberversicherung erst, nachdem man bestimmte Auflagen erfüllt. Also es kann nicht jeder hingehen und sagen, ich hätte gerne eine. Die Bank prüft dann oder die Gesellschaft prüft dann. Wenn Sie feststellen, das entspricht nicht dem, was Sie sich da vorstellen, dann schätzen Sie das Risiko als so hoch ein, eine solche abzuschließen oder ihm zu geben, dem Unternehmen. Und damit ist dann auch diese Möglichkeit weg. Also es gibt im Senat auch jemanden, den ich gut kenne, den kennst du auch, der Dr. Andreas Rebetzky, der sagt auch immer, nehmt das Geld und steckt es in eure eigene Sicherheit und gebt es nicht irgendwelchen Versicherern, weil die helfen euch zur Not dann am Schluss auch nicht wirklich. Weil die Lohnausfälle und ähnliches übernehmen die ja nicht. Also wenn jetzt zum Beispiel einer 4 Wochen nicht arbeiten kann oder auch länger, weil nichts mehr funktioniert, dann sitzen die Leute zu Hause und machen gar nichts, kriegen aber trotzdem jeden Monat ihr Geld. Das heißt, da läuft die Kasse relativ schnell leer, wenn man in diese Richtung guckt. Da kann ich vielleicht auch ein paar Fälle nennen, prominente Fälle, die auch in der Presse waren, wo sowas dann schon richtig zu Buche geschlagen hat.
Ja, also ich habe die Frage bewusst gestellt, weil ich auch so aus Produktionsausfallzeiten, die nichts mit Cybersecurity zu tun haben, die Leute nach 5 bis 10, vielleicht auch mal 30 Tagen, also mal enorm in eine Schwierigkeit reinkommen. Und ich glaube, dieses Thema gerade für einen kleinen Mittelstand ist halt sehr relevant. Dadurch, dass ich schon ein bisschen mit dir und auch durch den Senat der Wirtschaft auch ein Stück weit tiefer in diese Materie reingekommen oder reinkommen durfte und auch mal die Dimension und die Tragweite erkennt, auch die Anzahl der Cyberangriffe, vielleicht kannst du das auch noch mal ganz kurz nennen, dass wir mal eine Grundidee haben, wie viel sind das denn eigentlich auch auf unsere Wirtschaft, dass das nicht nur so ein, da kommt mal einer in. Komm mal 10 in einem Monat, dann sind es halt 40% mehr, sind es 14. Nein, erzähl doch mal ganz kurz, um einen Rahmen zu setzen, was wir auf unsere deutsche Wirtschaft Tag für Tag oder Monat für Monat bekommen.
Gut, also mal ein Eckwert, das weiß ich, ich habe am Wochenende FAZ gelesen und da hat sich der entsprechend verantwortliche Vorstand der Deutschen Bank geäußert, wie oft die angegriffen werden, also ungefähr 5000 Mal pro Minute registrieren sie Angriffe auf ihre Systeme.
Die
Und
Deutsche
das
Bank
ist
alleine.
die Deutsche Bank alleine, 5000 pro Minute. Also das sind Multimillionen Angriffe pro Sekunde, wenn man das auf Gesamtdeutschland hochrechnet. Solche Zahlen gibt es auch. Und wir stehen in der Regel an Platz 2 nach den USA derjenigen, die angegriffen werden. Mit weitem Abstand. Also wir haben eine extrem hohe Angriffsdichte und teilweise auch Angriffskomplexität. Ja. Das heißt, das geht vom normalen Denial-of-Service-Angriff, um einen Webserver platt zu machen, wo die Webseite danach nicht mehr zu erreichen ist, bis hin zu hochkomplexen Attacken, die mehrstufig sind, wo auch Menschen dran beteiligt sind. Ja.
Lass uns mal nach vorne gucken. Also Thema, ich hoffe für jeden Zuhörer und wenn du einen kleinen, wirklich kleinen Betrieb hast und wirklich dein System, deine IT brauchst, um deinen Kunden bedienen zu können, um Wertschöpfung zu leisten. Also bitte, ich hoffe, das Bewusstsein ist hiermit gegeben. Das sagt Peter, aber jetzt mal Frage an dich, wie gehe ich an dieses Thema denn grundsätzlich dran? Also ich weiß es nicht, wie allgemein du es halten kannst, aber nehmen wir mal einfach wirklich vom kleinen Unternehmen, aber auch zum Mittelständler. Wir als 70-Mann-Unternehmen waren auch Mittelständler, haben ja auch 4, 5, 6 Systeme parallel gehabt. Von der Logistik über natürlich ERP-Systeme, dann und verschiedene Kommunikationssysteme. Sag, wie gehe ich denn ran, damit ich so gut es geht up to date bin und naja, ganz sicher werden wir nie sein, aber so sicher als möglich mich aufstellen kann?
Also was ganz wichtig ist, dass diejenigen, die sich mit dem Thema befassen, sich selber mal schulen lassen. Das ist mal das eine. Der nächste Punkt ist, wenn man eine gewisse Awareness hat und die sollte man haben, sollte man ein Assessment machen. Also wir machen das so in unserem Unternehmen, wenn wir mit Kunden reden, die dann ein Thema haben oder mehrere Themen haben, in der Regel sind es mehrere Themen, reden wir erstmal mit dem Kunden und machen ein sogenanntes Assessment, eine Aufnahme der Sicherheitsarchitektur. Das ist nicht nur reine Technik, sondern auch, gibt es Notfallpläne, wird entsprechend geschult, wie wird geschult, wird nur bei der Einstellung von Personal geschult, wird das wiederholt, gibt es da Tests, werden zum Beispiel auch Notfalltests gemacht. Also der beste Plan hilft einem natürlich nichts, wenn man nicht mal ausprobiert hat, ob er auch funktioniert. Also das sind so die Punkte, die eine Rolle spielen. Und wie sind Sie generell IT-seitig aufgestellt? Das heißt, wie ist die Infrastruktur aufgestellt, die Sie benutzen? Haben Sie das irgendwo in Ihren eigenen Firmenräumen rumstehen? Auch die Server oder Ähnliches, was wir gerade beim kleinen Mittelstand immer noch gerade in Deutschland häufig erleben, wo jetzt der Brandschutz, der Zugangsschutz gegen Hochwasser, gegen Elementareignisse, Diebstahl und Ähnliches, das gefeit ist. Also wir hatten einen Kunden, die hatten auf ihrem eigenen Campus 300 Meter auseinander jeweils 2 Serverräume gehabt, also Serverräume in Anführungszeichen. Ja, und da sind die halt am Wochenende rein, das Ding komplett ausgeräumt. Die haben einfach die Server rausgerobbt und mitgenommen. Denen ging es gar nicht darum, die Daten zu stehlen, sondern das Blech, nur auf dem Blech ist halt auch Daten, sind halt auch die Daten drauf. Und deswegen sollte man halt zumindest ein Bein, auf dem man steht, in einem professionellen Rechenzentrum haben. Ob das jetzt die Cloud ist oder ob das irgendwelche Hosting-Anbieter sind, ist einmal dahingestellt. Das kann man also alles detailliert aufteilen, aber man sollte sich über sowas Gedanken machen, auch über Backups und die Sicherheit derselben. Kann man sie zurückspielen? Hat man es überhaupt mal ausprobiert, ob es funktioniert, wenn man sie zurückspielt? Wie komplex ist die Systemlandschaft? Wie ist das Netzwerk aufgebaut? Ist das segmentiert? Ist es nicht segmentiert? Oftmals erleben wir, dass flache Netze da sind. Das heißt, man kann, wenn man sich irgendwo eingeloggt hat, quasi bis in den Serverraum vorstoßen innerhalb von Sekunden. Und das sind sich natürlich die Unternehmen wenig bewusst, gerade die kleinen und Mittelständler, die sich natürlich auf irgendjemanden verlassen, entweder auf eigenes Personal oder auch auf Drittanbieter. Das sollte man mal checken, sag ich mal, weil da kann man innerhalb kürzester Frist relativ viel erreichen, ohne jetzt irrwitzige Summen dafür auszugeben. Man muss halt strukturiert vorgehen und sich vorher einen Plan machen, wie man vorgehen will. Auch das mal an einen Zeitstrahl setzen und sagen, mit was wollen wir denn wann fertig sein? Und was haben wir denn für Aufwände, die dadurch entstehen? Und was kostet uns das? Das ist mal das eine. Auf der anderen Seite ist natürlich viel schlimmer, wenn man sich keine Gedanken darüber macht, was passiert, wenn es passiert? Was habe ich dadurch für Schäden? Kann ich nicht mehr liefern? Meine Mitarbeitende können nicht mehr arbeiten? Haben Dritte dadurch einen Schaden? Und. Also da kann ich eine Riesenliste aufbauen und die kann ich dann von der Priorisierung des Risikos her abschichten und kann sagen, da müssen wir uns zuallererst drum kümmern. Auch Kennwörter. Erlebt man heutzutage immer noch die dollsten Sachen. Also idealerweise hat man heute eine Zwei-Faktor-Authentisierung, dass ich also nicht nur ein Kennwort habe, sondern noch einen zweiten Faktor. Also irgendeine PIN-Nummer, ein Fingerabdruck oder was auch immer, um eben sicherzugehen, dass, wenn das Kennwort kompromittiert ist, diejenigen, die da rein wollen, nicht einfach reinkommen, weil dafür brauchen sie den zweiten Faktor. Ohne den kommen sie keinen Schritt weiter, selbst wenn sie das Kennwort kennen. Mhm. Und das sind so Sachen, die sind vielen nicht bewusst. Oftmals ist auch die eigene Bequemlichkeit. Auch das erleben wir manchmal, dass wir in den Geschäftsleitungen dann im Prinzip der Geschäftsführer die Sonderregel hat. Also alle anderen müssen es machen, nur er nicht, weil es ist unbequem.
Ja. Ja.
Das ist aber genau die falsche Vorgehensweise. Ich muss eigentlich mit gutem Beispiel vorangehen. Und gerade Die Geschäftsleiter sind oftmals im Fokus von Angreifenden, gerade im Bereich des Social Engineerings mit KI. Kann man heute unheimlich viel machen. Wenn jetzt zum Beispiel einer, der mich hacken will, das, was ich jetzt gerade erzähle, aufnimmt, wenn das dann gesendet wird, dann kann er mit meiner Stimme, mit KI schon eine ganze Menge machen. Da kann er nämlich bei mir in der Firma anrufen und kann sagen, hier, ich bin der Peter Dittmar, also da muss ich natürlich mit der Peter, überweisen Sie doch bitte mal das auf das Konto. Und bei uns gibt es intern zum Beispiel die Direktive, dass wenn sowas passiert, dass die Sekretärin oder egal, wer den Anruf annimmt, rückrufen muss bei mir, ob ich das wirklich gesagt habe. Und sichergestellt sein muss, dass auch ich antworte und nicht irgendjemand. Weil es ist schon x-fach passiert, dass auf diese Art und Weise große Geldsummen einfach abgewandert sind, weil die KI den Geschäftsführer simuliert hat und dadurch das Geld weg war. Also das ist relativ gefährlich, was da momentan unterwegs ist. Und es wird immer mehr, also es ist gerade in dem Segment. Auch Phishing-E-Mails, die sind mittlerweile so perfekt gemacht. Teilweise sind QR-Codes drauf, wo sie mit dem Handy draufgehen. Und dann macht es flubbidi-flub, dann landet man auf einer Webseite, die gehört zum eigenen Unternehmen, ist aber ganz woanders und macht auch ganz hässliche Sachen, wenn man da weitermacht mit. Ja. Also das ist sozusagen keine Science-Fiction, sondern kommt eigentlich täglich vor. Ja.
Also ich entnehme, dieses ganze Thema ist keine Nice-to-have-Aufgabe, sondern eine absolute relevante Unternehmeraufgabe, für die wir uns auch Zeit nehmen müssen. Weil, um in meinem Wording des Hamsterrades drin zu bleiben, ich glaube, schneller ins Hamsterrad kommen wir nicht rein, wenn wir dieses Thema stiefmütterlich angehen und nachher dann mal richtig schön Ärger haben. Tiefer in einem hässlichen Hamsterrad können wir, glaube ich, dann nicht stecken.
Ja, also die Kosten, die wie gesagt durch solche Ausfälle entstehen, sind immens. Jetzt gerade im letzten Sommer, Ende August, wurde Land Rover Jaguar gehackt. Und die hatten bis Ende Oktober keine Produktion. Also acht Wochen haben die nicht produziert oder mehr als 8 Wochen. Und das in allen Werken weltweit. Also es war ein Gesamtschaden mit allem Pipapo von knapp 4,5 Milliarden Pfund. Ja. Unfassbar. Und die gehören ja zum Tata-Konzern. Die haben eine große Menge Geld gegeben. Der britische Staat hat 1,5 Milliarden Pfund zugeschossen, um die Mittelständler in England zu retten. Weil die hatten als Zulieferer natürlich auch nichts mehr zu tun dann. Und nach 8 Wochen wird bei denen halt auch das Geld knapp. Dann laufen die auch schon Richtung Insolvenz. Und insofern hat auch Land Rover Jaguar ja nichts davon, wenn nach 8 Wochen auch sämtliche Zulieferer platt sind, weil dann sind zwar ihre Werke wieder fertigungsbereit, aber es kommt halt nichts, weil die anderen gibt es halt mehr.
Ja, Wahnsinn. Also der Angriff kann tatsächlich dann ja, wie du vorher schon gesagt hast, auf die ganze Kette dann seine Folge oder beziehungsweise die Auswirkungen auf die ganze Kette haben.
In dem Fall war auch das gesamte Vertriebsnetz und Werkstattnetz betroffen. Ja. Also das weiß ich aus eigener Erfahrung, weil wir im Fuhrpark auch Fahrzeuge haben. Und da sollten welche die Werkstatt, die konnten noch nicht mal die Ersatzteile bestellen damals, weil das gesamte System flach lag und die konnten bei den Händlern weltweit wohlgemerkt kein einziges Fahrzeug verkaufen, weil die Systeme einfach also in dem Fall bei diesen 3 Wochen platt waren, knapp 4 Wochen.
Ja. Lass uns mal noch einen ganz kleinen Sprung machen, also diese Tragweite, ich glaube, wir könnten wahrscheinlich 4 Tage Podcast am Stück füllen, was es für Möglichkeiten gibt und was für Auswirkungen da sind. Lass uns mal einen ganz kurzen Sprung machen in die Belegschaft, auch ein heißes Thema. Jetzt mal angenommen, ich merke heute, alles klar, ich habe es verstanden, dieses Thema ist relevant für meine Firma. Also das ist nicht nur, wird nicht nur Daimler oder wer auch immer angegriffen oder die Deutsche Bank, sondern das Risiko kann ja auch zu mir kommen.
Ja.
Ich meine, wenn wir, sagen wir mal, wir haben 70 Mitarbeiter, die alle Zugriffe haben auf irgendwo auf unsere IT, ob das übers Handy ist oder ob das ein Kühlschrank ist oder wirklich ein Rechner ist. Wie gehe ich jetzt damit um? Wie briefe ich mein Team? Was gebe ich denen mit? Wie gehe ich da vor? Wie baue ich da was auf, dahingehend, dass auch hier auch ein Bewusstsein in meinen Betrieb kommt, was für eine Relevanz ist? Weil diese Frage mit den Passwörtern könnte ja auch einen Kunden im Callcenter jemanden bekommen und könnte ja genauso den Einstieg liefern in eine ganz hässliche weitere Entwicklung. Was ist da deine Empfehlung jetzt für den Moment und natürlich vielleicht auch im nächsten Schritt?
Ja gut, also wenn man jetzt, es kommt einmal auf das Unternehmen an. Wenn das jetzt ein Unternehmen ist, was jetzt nicht in einem sicherheitsrelevanten Bereich arbeitet. Es gibt ja Mittelstandszulieferer, die arbeiten zum Beispiel im Bereich der Defense-Industrie, im Bereich der öffentlichen Auftraggeber, wie jetzt eine Bundespolizei, Bundeswehr oder Ähnlichem. Die unterfallen natürlich sowieso schon unter entsprechende Restriktionen, dass sie also bestimmte Sachen anders handeln müssen als ein normales Wirtschaftsunternehmen, was mit solchen Sachen wenig oder nichts zu tun hat. Aber wenn man jetzt mal einem normalen Mittelstandsunternehmen ausgeht, sollte sichergestellt sein, dass die Mitarbeitenden regelmäßig geschult werden. Also klar, es muss entsprechende Eingangstests auch geben, dass die Leute, die eingestellt werden, darauf hingewiesen werden, entsprechend eingewiesen werden. Mhm. Auch ein kleiner Test stattfindet. Das wird von vielen als mega lästig empfunden oder auch als hinderlich. Das sollte man auf alle Fälle tun und man sollte es vor allen Dingen kontinuierlich machen. Also nicht, der wurde, was weiß ich, vor 10 Jahren eingestellt, hat eine kurze Einweisung bekommen und dann nicht mehr. Sondern wir empfehlen, das mindestens mal halbjährlich zu machen, um das ins Bewusstsein zu rufen, was zu tun ist, um zu verhindern, dass man jetzt zum Beispiel seine Kennwörter nicht selber bekannt gibt, dass man Rückrufe startet, wenn sowas passiert, dass man bei E-Mails vorsichtig ist und nicht auf alles einfach draufklickt, was ins Haus kommt. Oh, guck mal, lustiger Video, flupp, ist es passiert. Also natürlich sind die Systeme entsprechend abzusichern, dass man nicht mit eigenen Datenträgern kommt und die in die Systeme reinsteckt. Idealerweise sind die durch einen Schnittstellenschutz geschützt, dass sowas gar nicht passieren kann, selbst wenn es der Mitarbeiter tut. Das lässt sich technisch alles umsetzen, sowas nur. Was eigentlich ein ganz wesentlicher Punkt ist, dass man ein mehrstufiges System hat, also jetzt nicht in einem Unternehmen mit 10 Leuten, aber wenn das Unternehmen mit 1.000, 1.500 Mitarbeitenden ist, wo dann, sagen wir, ungefähr 300 in der Verwaltung arbeiten, gibt es ja Hierarchien in solchen Unternehmen. Nicht nur Hierarchien, was die, wer wem was zu sagen hat, sondern auch technische Hierarchien. Also wenn jetzt zum Beispiel Leute erweiterte Befugnisse haben, weil sie in der Entwicklung arbeiten oder sonst was, dann muss man trotzdem die entsprechend die Sicherheitsmaßnahmen dagegen anpassen, dass da auch nichts passieren kann. Was auch ein ganz wesentlicher Punkt ist, gerade bei Mittelstandsunternehmen, die ja teilweise auch Weltmarktführer sind, mhm, oder zumindest zu dem Kreis dazugehören, da wird natürlich auch gerne Wirtschaftsspionage gemacht. Werden Daten abgegriffen, Daten ausgebracht, es werden Mitarbeitende bestochen, um an Daten ranzukommen. Es gibt also die verrücktesten Sachen. Der Hack in England, das war so, da wurden 2 Administratoren mit Geld versorgt und die haben 2 Kennwörter geliefert. Und so sind die reingekommen. Und insofern gibt es also natürlich auch in dem Umfeld Verfahren, die man Zero Trust nennt. Das hört sich fies an, ist auch fies, weil man traut keinem, auch der eigenen Belegschaft nicht, weil es ist so wie im Mittelalter, wenn man eine tolle Burg hat, wo draußen die Feinde stehen und keiner reinkommt, weil die Mauern so stark sind, dann hat man meistens irgendwelche Spione reingeschickt, die dann irgendwann mal nachts die Tür aufgemacht haben und so sind sie dann in die Burg reingekommen, obwohl sie eigentlich uneinnehmbar war. Also man darf nicht darauf vertrauen, dass sämtliche technischen Absicherungen einen da schützen. Es gibt auch technische Abschirmungen, wo man Zero Trust machen kann. Das sind dann mindestens 2 Administratoren, die über ein bestimmtes Zeitfenster administrieren dürfen im 4-Augen-Prinzip. Das wird alles aufgezeichnet, was die machen, um sicherzugehen, dass was die da machen, die dem Unternehmen dabei nicht schaden, dass sie Daten abziehen oder bestimmte Zugänge öffnen, die sie nicht öffnen dürfen. Also das ist hochkomplex, diese Sicherheitsarchitekturen, die man da aufbauen kann, nicht nur was die Technik angeht. Die Technik unterstützt da nur, die Menschen sind entscheidend an der Stelle. Idealerweise hat man halt nur gut gesonnene Mitarbeitende, aber es gibt natürlich in jedem Unternehmen, das weiß jeder, auch mal den Stress, dass man sich nicht im Frieden trennt. Und gerade auch in diesem Umfang passiert es oftmals, dass Systeme geschädigt werden oder absichtlich Daten abgezogen werden oder auch im Vertrieb wird das gerne gemacht, wird die Kundendatenbank mitgenommen. Es war alles hochgradig verboten, wird aber trotzdem gemacht. Ja. Und also wir haben Kunden, da ist es so, dass die Systeme selbst der Consultants, die draußen unterwegs sind, gesichert sind durch obwohl sie lokale Admins sind, dass wenn die Geräte Daten an Stellen übertragen, wo sie nicht hin sollen, also Google Drive oder irgendwo in die Cloud, funkt das Ding nach Hause, egal wo der ist, und sagt, der macht hier gerade was, was nicht erlaubt ist. Das muss nicht heißen, dass das nicht einen Grund hat, warum er das macht, vielleicht auch einen validen Grund, aber er wird zumindest angefragt, warum er das gemacht hat und was das soll. Und wenn die Leute diese Awareness haben, dass sie damit immer umgehen müssen, weil es einfach gefährlich ist, auch Festplattenverschlüsselung und ähnliches, Geräte, dass man die so einstellt, dass man sie löschen kann, wenn sie jemand verloren hat. Also hatten wir auch alles schon, lässt doch einer glatt sein Notebook im Zug liegen, ja, bums, weg. Das kann man dann remote löschen, sowas, das geht. Das Notebook ist zwar weg, aber die Daten sind nicht weg. Und das sind so Sachen, die muss man halt ins Kalkül ziehen. Oder was ich auch immer wieder erlebe, ich sitze im Zug und werde, also ohne dass ich das will, Zuhörer in Gesprächen, wo Sachen erzählt werden, ja, die gehören einfach nicht in die Öffentlichkeit. Entweder wird über irgendwelche Mitarbeiterthemen gesprochen, dass irgendjemand gekündigt wird oder sonst was. Oder es wird über Umsatzzahlen geredet oder über den nächsten Deal, den man mit dem Unternehmen XY gerade plant. Und die Leute sind völlig schmerzfrei. Die erzählen das davon. Der ganze Zug hört mit im Prinzip, ob er will oder nicht. Und sowas, das muss man den Leuten in Lehrgängen näher bringen, dass sowas überhaupt nicht geht, weil es hochgradig gefährlich ist. Ja. Also zum Beispiel in China, wir haben ein Unternehmen, die sind oft in China unterwegs. Die sind so geschult, wenn die am Flughafen stehen, stehen die Chinesen hinter ihnen, nicht durch Zufall hinter ihnen, die dem Gespräch zuhören. Die verstehen perfekt Deutsch und hören alles mit, was die untereinander besprechen. Also da muss man schon ein bisschen aufpassen. Und das trifft jetzt nicht nur Großunternehmen, sondern eben auch kleine Mittelständler, die gerade die interessant sind, die irgendwas entwickelt haben, was hochinteressant und spannend ist, wo die aber gerne ran wollen, weil sie wissen, wenn sie dieser Sachen habhaft werden, kopieren sie sie und bieten sie zum Drittel vom Preis am Weltmarkt an und dann ist das Mittelstandsunternehmen einem riesen Schaden ausgesetzt.
Ja. Oh, krass. Krass. Ich wollte dich eigentlich noch ein paar Dinge rund um das Thema Digitalisierung und Erleichterung und sowas fragen. Ich glaube, das müssen wir vielleicht mal in einer anderen Folge machen. Das ist so hochspannend. Peter, vielleicht noch eine Frage. Thema KI, KI und Sicherheit. Alle die, und da zähle ich mich jetzt mit zu, mit diesem gefährlichen Halbwissen, was teile ich mit der KI, was teile ich mit dem, und da sind ja die Server dort und da ist ja das dort und so weiter und so fort. Also jetzt mal ohne jetzt auf Hightech und eine große Entwicklung und dieses absolute neue Weltwunder, das geschützt werden muss, sondern unser Alltag. Wie sollte ich damit umgehen? Also du hast es angesprochen, sensible Kundendaten. Liebe KI, schreib mir mal ein Angebot. Der Kunde XY hat folgendes Problem, bla 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 bla. Wir gehen sehr in die Details rein und geben im Prinzip Dinge preis, die wir als vielleicht als Kunde, als Lieferant oder als, in meinem Falle wäre es Berater, bekommen haben, die wir dann die KI natürlich füttern. Und die KI weiß das sicherlich auch relativ zügig, um wen es geht, wenn wir es nicht sogar schon selber genannt haben. Also, Peter, lange Rede, kurzer Sinn, wie gehe ich damit um und was kannst du uns jetzt in dem Rahmen noch mitgeben, wo wir wirklich achtsam sein dürfen, was wir da tun und was wir nicht tun und welches Risiko es haben kann?
Gut, da gibt es natürlich Risiken und zwar gerade zurück wieder zu ENISA, also der Europäischen Agentur für Cybersecurity, die in Athen sitzt und in Heraklion. Da sitzt also nicht nur Griechen, sondern ganz viele Leute aus der EU, die wirklich auch die Kenne haben, das sind nicht irgendwelche Beamten nur, sondern die haben echt die Ahnung. Also Punkt 4, also was am häufigsten passiert, ist sogenannte Schatten-KI, ja, oder Shadow AI auf Englisch. Was versteht man darunter? Gerade Mittelstandsunternehmen ist es oft so, weil sie keine, sag ich mal, durchgängige Digitalisierungsstrategie haben und mit dem Thema KI natürlich auch oftmals sehr hemmsärmlich umgehen. Da sind die Mitarbeiter schneller als diejenigen, die im Unternehmen glauben, was umsetzen zu können oder zu wollen. Dann nutzen die halt ChatGPT oder Gemini oder was auch immer und geben da ihre Fragen ein, weil sie übers Internet ja Zugang auf die Systeme haben. Die sind ja nicht geblockt. Wenn die jetzt ganz normale Fragen stellen, wie, was weiß ich, wie wird morgens Wetter oder such mir mal raus, wo ich in Skiurlaub fahren soll oder sonst irgendwas, da hat das Unternehmen nicht geschädigt, außer dass die Arbeitszeit, die eigentlich anders verwenden sollte, dann dadurch verwendet wird. Aber das hat jetzt nichts mit der Sicherheit zu tun. Was aber häufig gemacht wird, dass eben Daten aus den internen Systemen Copy and Paste in den Browser kopiert werden und sagen, schreibt mir da was dazu. Und das landet halt bei den üblichen Verdächtigen, bei Google, bei Microsoft, also bei Microsoft muss man trennen, also auch bei anderen, je nachdem, wie man es aufbaut. Aber wenn da nichts, keine Maßnahmen ergriffen wurden, das einfach nur genutzt wird, dann werden diese Daten, die da ins Internet raussprießen, auch zum Training dieser Systeme genutzt. Gar nicht mal böswillig, die nutzen es halt einfach, aber das kann natürlich sein, dass dann Sekundendaten von einem bei einer Antwort oder Frage relativ detailliert plötzlich bei irgendjemand anders auftauchen. Also klassisches Beispiel, das machen zum Beispiel Mitarbeitende ganz gerne. Die wollen natürlich gucken, was verdiene ich denn in meiner Position im Raum Karlsruhe zum Beispiel, wenn ich einen Job wechseln will. Da geben die das natürlich eine KI ein und das ist so verblüffend, wie genau die Ergebnisse sind, die da rauskommen. Daran sieht man, dass viele Unternehmen aufgrund dessen, dass die Mitarbeitenden ihre Gehälter angegeben haben, diese dann halt irgendwo landen, gegeneinander gemetert werden und jetzt wieder einer die nächste Frage stellt, was verdiene ich denn als, was weiß ich, Head of Programmers in der Position ohne oder mit Personalverantwortung und dann spuckt das eine Zahl aus, die ist leider Gottes doch sehr genau. Also wenn man da mal den Mitbewerb betrachtet und sich selber anguckt, bewegen sich die Ergebnisse doch wirklich auf fast wirklich sehr genau. Und das kommt daher, dass diese Schatten-KI eben genutzt wird, um Daten nach außen zu bringen, die eigentlich nicht nach außen gehören. Das ist fast nicht mehr aufzuhalten, weil viele Unternehmen, ja, ich sag mal, ich sag immer, den Geist aus der Flasche schon rausgelassen haben, ohne das vorher genau zu konfigurieren. Das macht eigentlich jeder. Und dadurch ist da eine ganze Menge Zeug unterwegs, was in vielen Teilen keinen Schaden anrichtet, aber eben, wenn einer gezielt danach sucht, also eine staatliche Organisation zum Beispiel, wie eine NSA oder eine CIA, die finden das Zeug, was sie da wollen, und das landet halt in solchen Systemen. Und das ist jetzt nicht unbedingt immer in unserem Sinne. Also auch wenn man jetzt zum Beispiel die chinesische KI benutzt, kann man ja auch machen, dann landet es halt direkt beim Chinesen. Ja. Und da muss man halt drauf achten in der eigenen Unternehmung, dass es nicht erlaubt ist, dass die Mitarbeiter auch geschult werden, dass sie es nicht dürfen, sondern es ist dafür eine klare Richtlinie, gibt eine KI-Richtlinie fürs Unternehmen, wer benutzt die, wie wird sie benutzt, ist das KI-System ein geschlossenes System, was mit den eigenen Daten trainiert wurde und so weiter. Das war das eine. Wenn Unternehmen auch Software programmieren, kommt es natürlich auch nochmal darauf an, inwieweit der Code, der da produziert wird, auch sicher ist. Kann ja dann auch irgendwelche Bots nutzen und programmieren lassen. Und ob das, was sie da programmiert haben, safe ist, das sollte dann schon nochmal ein Mensch überprüfen. Weil passiert ja überall. Also auch wir programmieren auch Software. Wir nutzen auch KI, um Software zu optimieren. Macht jeder in der Branche so. Muss man aber die entsprechenden Sicherheitsmaßnahmen ergreifen, dass sowas nicht passiert oder idealerweise nicht passiert. Vor Fehlern ist ja keiner gefeit. Es kann jeder einen Fehler machen. Auch uns passieren Fehler. Es ist nicht so, dass wir fehlerfrei wären. Aber man muss natürlich auf diese Gefahren achten. Und dann denken die meisten überhaupt nicht drüber nach. Und das gehört aber zu einer guten Beratung in dem Bereich, wo man Assessment macht, wo man nicht nur darüber redet, ob jetzt einer noch einen USB-Stick in seinen Rechner stecken darf oder nicht, sondern man muss über diese ganze Bandbreite sprechen und muss eine Strategie aufbauen, wie man das handeln möchte. Und das ist definitiv Geschäftsleitungsaufgabe. Das kann man nicht wegdelegieren, sondern da muss einer der Geschäftsführenden drin sein und sich zur Not fit machen lassen, wenn er davon keine Ahnung hat. Also man braucht jemanden in der Geschäftsleitung, der einen Überblick über die IT hat, mit den Grundsatzthemen vertraut ist, sich nicht nur mit einem ERP-System auskennt oder einem CRM-System, sondern eben auch Sicherheitsthemen eine große Rolle spielen, die da mit eingebaut werden müssen. Muss sich auch der Geschäftsführer oder die Geschäftsführerin mit beschäftigen. Großer Appell von meiner Seite, weil das wird oftmals doch weniger gemacht, meine Erfahrung.
Blick auf die Uhr. So schnell vergehen 45 Minuten und ich glaube, wir haben jetzt nur ein bisschen an der Oberfläche rumgekratzt und manche Teile etwas oder manche Dinge etwas wird etwas angeleuchtet. Und ich denke, viele von euch oder du wirst dich fragen, wie gehe ich jetzt ran, was kann jetzt mein erster Schritt sein? Und ja, Bock auf Business soll auch dafür natürlich ein Stück weit dienen, jedem hier einen Lösungsweg zu geben. Peter, Frage an dich, was sind denn so die ersten Wege, die ich jetzt gehen kann, wenn ich sage, okay, ich merke, dieses Thema ist bei mir noch nicht so im Bewusstsein gewesen, ich darf den Schritt jetzt gehen. Welche ersten Schritte sollte ich jetzt gehen? Wo kann ich fragen? Wo kann ich auch natürlich euch fragen? Gar keine Frage, aber es gibt sicherlich sehr viele Kollegen und sehr viele Möglichkeiten, um einen ersten Einstieg zu machen in dieses Thema Cybersecurity und dann darüber hinaus natürlich überhaupt in die ganze Digitalisierung, Digitalisierungsstrategie und so weiter.
Ja, also wie gesagt, bei uns fängt das an mit einem Assessment. Viele haben früher mal Workshop gesagt, das ist zu wenig. Man kann das nicht in einem Tag erledigen. Man muss verschiedene Facetten beleuchten. Da haben wir Konzepte und Programme dafür, wie man so vorgeht, was für Umfänge das annehmen kann. Das hat man relativ schnell raus, wenn man mit uns ein Gespräch führt, worum es geht, was ist der Fokus, gibt es einen Fokus, müssen wir eine gesamte Strategie mit unterstützen oder aufbauen. Können wir alles? Oftmals reicht es schon, wenn man mal mit einem Thema anfängt und sagt, okay, da haben wir ein Pain oder wir brauchen erstmal eine generelle Grundsatzberatung. Was können wir denn tun? Auch das machen wir gerne. Dazu machen wir definitiv auch Workshops. Und ja, die Leute können gerne auf uns zukommen und mit uns drüber sprechen. Wir bieten dann entsprechend ein maßgeschneidertes Package an. Ja. Also wir haben auch Standardpakete, wo man sagt, hier IT-Grundschutz oder solche Sachen. Wir bevorzugen allerdings die Individualisierung, weil die Unternehmen alle untereinander ein bisschen anders sind. Die einen haben schon mehr erledigt, die anderen noch weniger. Und das ist, das wäre die Vorgehensweise. Also die pragmatische Vorgehensweise wäre ein Assessment mit entsprechendem Ergebnis. Ja. Ob es dann weitergeht, das ergibt sich dann. Und was man für Maßnahmen ergreift, wir sind auch in vielen anderen Bereichen der Digitalisierung sehr bewandert.
Ja. Ja, sehr, sehr cool. Peter, ich habe dich gefragt, du hast sofort gesagt ja. Und ich freue mich riesig, dass wir diese Zeit hier jetzt hatten, über dieses krasse Thema zu sprechen. Das war jetzt auch so heute was wirklich ein Interview dahingehend. Ich sehe es persönlich als derjenige, der sagt, Mensch Leute, guckt, dass ihr eure Unternehmung nicht abhängig von euch ausstellt. Das ist eine der wichtigsten unternehmerischen Aufgaben, auch natürlich Unternehmensnachfolge oder Fachkräfte suchen und so weiter und so fort. Aber dieses Thema ist, ich glaube, wenn die Produktion einmal stillsteht, ich kriege jetzt noch Bauchweh, auch wenn ich die Firma nicht mehr habe, wenn ich mir vorstelle, wir hätten eine Woche nicht produziert damals, das wäre für uns unfassbar schlimm gewesen. Also bitte, bitte. Wenn ihr Fragen habt, wir verlinken auf jeden Fall den Peter und sein Team rund um den Podcast. Und ich, Peter, du hältst ja auch einige Vorträge und bist auch so noch aktiv und bist ja, ich weiß gar nicht, ich glaube, bis in die Bundesregierung auch aktiv gewesen in Beratungen oder in Workshops. Also dich findet man sicherlich auch auf verschiedenen Bühnen und verschiedenen Netzwerken, um mit dir mal in Dialog zu gehen. Mhm.
Ja, also bin immer wieder auf Veranstaltungen, auch als Speaker. In dem Fall jetzt war ich in Wien gewesen bei der Flughafen AG und habe da einen Vortrag gehalten über NIS 2 und die entsprechenden Vorgehensweisen, wie man Notfallpläne erstellt. Das braucht ein Flughafen ganz bestimmt. Das ist ja kein Mittelstand mehr, die beschäftigen ja da 7.800 Leute und es ist eine Aktiengesellschaft. Also insofern, aber die Konzepte sind sehr ähnlich und greifen eigentlich überall. Und ich kann nur jedem empfehlen, sich da mit zu beschäftigen und schlau zu machen. Also gerade auch in den Geschäftsleitungen. Die müssen nicht die detaillierten Cracks werden im Bereich der IT, ganz sicher nicht. Aber sie sollten verstehen, wie die Zusammenhänge sind, worauf es ankommt im Risikomanagement, gerade wenn es um solche Themen geht, weil unsere gesamte Wirtschaft ist von der Digitalisierung und von allen Facetten derselben abhängig. Ja.
Peter, ganz, ganz lieben Dank. Ich bin gespannt auf die nächsten Themen. Bin auch gespannt aufs nächste Gespräch. Ich freue mich, dich schon wieder im Rahmen des Senats wiederzusehen. Ich wünsche dir alles Gute und bis bald, mein Lieber.
Ja, herzlichen Dank. Und auch ich wünsche dir alles Gute. Wir sehen uns demnächst mal wieder. Danke dir.
Ja, das war wieder eine unglaubliche Folge von Bock auf Business. Und dieses Mal auch ein bisschen anders. Du hast es gemerkt. Das ist so ein unglaubliches Thema, dieses Thema Cybersecurity. Und ich glaube, welche Relevanz das für uns Unternehmer, Selbstständigen und auch Führungskräfte hat, unbeschreiblich. Also ich kenne Peter schon ein paar Tage aus dem Senat der Wirtschaft und ich weiß, welche Dinge er berichtet. Und wie gesagt, auch ich als damals als kleiner mittelständischer Unternehmer mit knapp 70 Mitarbeitern bin mal betroffen gewesen, habe auch 5 Tage davon, also 5 Tage nicht produzieren oder ausliefern können. Das ist schon hart. Und insofern kann ich nur jedem sagen, widmet euch diesem Thema. Und das ist eine wahre Unternehmeraufgabe, weshalb ich noch mehr plädieren kann, dass es wichtig ist, uns als Unternehmer operativ so weit wie möglich rauszuschaufeln, um sich genau diesen Themen zu kümmern. Ja, also, wenn ihr den Podcast mega fandet oder auch die Inhalte mega fandet, bitte teilt es gerne, informiert andere Unternehmer, Führungskräfte oder auch Selbstständige, die vielleicht von diesem oder die von diesem Podcast profitieren können. Und falls du Unternehmer kennst, die auch solch relevante Themen haben, die geniale Unternehmer-Stories haben, bitte meldet euch gerne bei mir. Und ja, abonniert bitte den Newsletter, dann bekommt ihr auch alles mit. Wer so kommt, die nächsten Gäste, die zugesagt haben, sind schon wieder mega klasse. Und auf Spotify und auf YouTube und so weiter könnt ihr auch gerne die Kanäle abonnieren. Ich freue mich auch auf Feedback und ansonsten wünsche ich euch alles Gute, wünsche euch mutige Entscheidungen und tolle Ideen und wenn ihr Fragen direkt an mich habt, jederzeit gerne. Also, macht euer Unternehmen unabhängig von euch. Macht euch frei. Ich wünsche euch alles Gute. Euer Dirk.